findet statt. Der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Heute, am 22. Mai, in unserer 7. Folge, unterhalten sich Jana Hensinger und Simon Blümke darüber, warum die EU wichtig für uns ist.
Bevor wir in die heutige Folge starten, noch 3 Korrekturen zur letzten Folge. Und zwar ging es da ja um die Finanzierung des Flughafens und der ist tatsächlich formal zu gleichen Teilen vom Kreis und von der Stadt finanziert. Weil sich die Stadt aber am Haushalt des Kreises beteiligt, sind es de facto mehr als 50%, die an den Flughafen gehen. Dann hatten wir auch noch über die Messe gesprochen, die ist tatsächlich komplett städtisch finanziert. Und es ging noch um die Stimmzettel. Die bekommt jeder Wahlberechtigte per Post zugeschickt und dann kann man den auch schon zu Hause ausfüllen und zur Wahl mitbringen und muss nicht vor Ort anfangen zu rechnen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen, Herr Blümke. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute da sind.
Ja, sehr gerne. Hallo.
Wir wollen ja über das wichtige Thema Europäische Union sprechen und sehr aktuelle angesichts der Wahl am 9. Juni. Aber zuerst wollen wir wie immer Sie ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen zuerst mal die Frage, woher kennt man Sie?
Ja, ich bin 49 Jahre alt, komme heute aus Ravensburg. Dort bin ich im Hauptamt erster Bürgermeister, also bin kommunalpolitisch tätig seit über 20 Jahren hier am Bodensee. Und vielleicht kennt man mich daher, aber ich bin auch erster Vorsitzender des Kreisverbandes der überparteilichen Europa-Union. Wir kümmern uns um ein Europa der Bürgerinnen und Bürger und dafür sind wir ehrenamtlich aktiv, überparteilich und vielleicht kennt mich daher auch der ein oder andere.
Was kann man sich denn unter Ihrer Arbeit als erster Bürgermeister vorstellen? Für was sind Sie so zuständig?
Ich habe manchmal abends das Gefühl für alles, aber das ist natürlich überspitzt. Ich mache vor allem im Dezernat 2 die Bereiche Bildung, Soziales, Kultur, Sport, öffentliche Sicherheit, Altenhilfe ist in meinem Portfolio und manchmal ist im einen Bereich mehr los und manchmal im anderen, aber das ist, ich sage mal, das Dezernat ganz nah am Menschen.
Woher man Sie auch kennen könnte, Sie sind mit 28 Jahren Bürgermeister von Hagenow geworden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in 7 Jahren werde ich Bürgermeisterin sein, wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt sich das an?
Ich würde Ihnen gratulieren und würde sagen, herzlichen Glückwunsch, Frau Hensinger. Ich fände es auch gut, weil ich glaube, die Mischung macht's. Ich hatte damals wahnsinnig viele ältere Kollegen, die mir gut geholfen haben. Aber mir wurde auch hin und wieder gespiegelt, dass es auch gut ist, wenn man mal mit neuem, mit anderem Blick an die Sachen rangeht. Und ja, ich war damals auch vielleicht, ist es ganz gut, wenn man der Jugend auch nicht alles so spürt, was man vielleicht auch im Rückblick hätte besser machen können. Ich finde, die Mischung macht's. Also ich fand, es war eine ganz spannende Zeit in Hagenow.
Ja, und um nochmal einen Schritt zurückzugehen zu Ihrem Studium, das war auch nicht so weit weg von Politik und von Verwaltung. Was haben Sie denn studiert?
Ja, mich hat das Kommunale schon immer fasziniert. Ich habe Politikwissenschaft im Hauptfach studiert und öffentliches Recht und Zeitgeschichte in den Nebenfächern. Unter anderem auch in Belgien, fast 2 Jahre dort gelebt, ein bisschen auch gearbeitet, rund um die Institutionen der EU, also längere Praktika gemacht und Nebenjobs auch bei Institutionen. Und das hat mich geprägt und ich hatte immer im Blick die Europäische Union auf der einen Seite und eben die Kommune. Also die Kommune als unglaublich nah am Bürger dran, die Ebene, die man einfach als Bürgerin, als Bürger vor der Haustüre findet. Ja, aber Europa ist da eben auch noch und dort wird auch spannende Politik gemacht.
Und noch ein Punkt, woher man Sie kennen könnte. Sie werden bei der Oberbürgermeisterwahl am 29. September hier in Friedrichshafen als unabhängiger und parteiloser Kandidat kandidieren.
Das ist richtig und da freue ich mich drauf, vor allem auf das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt alle kommen. Aber jetzt ist erstmal Kommunalwahl, das habe ich auch immer gesagt. Ab 21. Juni kann man mich kennenlernen, da werde ich mich öffentlich hier in Friedrichshafen vorstellen und ja, hoffentlich mit Ihnen allen ins Gespräch kommen.
Ja, und was man dazu auch noch sagen kann, Sie sind hier, um über das Thema Europäische Union zu sprechen und tatsächlich wussten wir auch noch gar nicht von Ihrer Kandidatur bei der Anfrage, aber das ist ja schön, dass die 2 Sachen jetzt irgendwie so zusammenfallen.
Da kommen die Dinge gut zusammen.
Stimmt. Und noch eine bisschen persönlichere Frage. Was sind Dinge, die typisch für Sie sind oder die Sie außerhalb Ihres Amtes als erster Bürgermeister und auch ihres Ehrenamtes machen?
Ich glaube, im Hauptamt und im Ehrenamt muss ich immer Menschen zusammenbringen.
Mhm.
Und Menschen zusammenbringen heißt, sie mit ihren Fähigkeiten, aber auch manchmal mit ihren Einschränkungen einfach so zu nehmen, wie sie sind und trotzdem zu sagen, wir machen jetzt was, wir gestalten was. Und ich finde, das ist rund um die überparteiliche Europaarbeit sehr, sehr wichtig. Wir sind ein Kreisverband mit über 150 Mitgliedern, auch ganz viele Kommunen dabei. Und dieser Brückenbau, dieses Miteinander, irgendetwas gestalten, das ist auch in meinem Job, in meinem Hauptamt als Bürgermeister sehr, sehr wichtig. Und das möchte ich dann auch dort immer wieder tun.
Ja, schön. Und Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind Kreisvorsitzender der überparteilichen Europa-Union Ravensburg und vom Bodenseekreis. Seit wann sind Sie denn Mitglied der Europa-Union und was sind so die Aufgaben der Europa-Union?
Ich bin 2007 als junger Bürgermeister Mitglied geworden, weil wir haben eine Fahrt nach Brüssel gemacht. Die ganzen Bürgermeister hier aus dem Bodenseekreis sind mit dem Zug nach Brüssel gefahren. Wir haben uns dort die Institutionen angeschaut, waren im Europäischen Parlament, bei der Kommission, auch im flämischen Parlament, haben uns also ganz bewusst auch ein regionales Parlament in Belgien angeschaut und hatten dann abends so ein bisschen das Gefühl, viele Bürgermeister waren da so ein bisschen verloren, haben gesagt, uiuiui, da kennen wir uns jetzt gar nicht mehr so aus. Und damals kam der Europaabgeordnete Rainer Wieland zu uns, mittlerweile Vizepräsident des Europäischen Parlaments, und hat gesagt, Freunde, andere Länder, andere Bürgermeister gehen viel selbstbewusster und viel selbstverständlicher mit der Europäischen Union um. Kommt doch mal in die Pötte und setzt euch damit auseinander, denn die Europäische Union ist wichtig für euch und ihr könnt euch hier auch einbringen. Und dann wussten wir nicht ganz genau wie und haben gesagt, dann gründen wir einen Kreisverband der überparteilichen Europa-Union. Fast alle Kommunen im Kreis sind Mitglied geworden. Und das ist auch heute noch so. Wir haben etliche Bürgermeister, die auch im Vorstand mitwirken. Und so wollten wir den kommunalen Gedanken und den europäischen näher zusammenbringen. Das war damals der Impuls.
Ja, schön, weil die Sachen, die auf Europaebene beschlossen werden, die haben natürlich auch Einfluss auf der kommunalen Ebene und müssen da umgesetzt werden. Und was kann man sich unter Ihren Tätigkeiten vorstellen in der Europa-Union?
Also wir haben früher vor Corona immer wieder Bürgerreisen gemacht, zum Beispiel ans Europäische Parlament nach Straßburg. Die fand ich da deswegen schön, weil wir immer auch Studierende von der Zeppelin-Universität dabei hatten, die dann meist älteren Bürgern aus der Region erklärt haben, was sie an Europa haben, was sie an Europa fasziniert, wo sie aber auch Kritik zum Beispiel an europäischer Politik haben. Und wir hatten schon auf dieser langen Busfahrt eine gute Diskussion über Europa, weil da müssen wir doch ehrlich sein. Wann diskutieren wir offen und ehrlich über Europa? Also so im Freundeskreis vielleicht mal von der Europawahl ein bisschen, aber so wirklich geschieht es eigentlich nie. Europäische Politik ist sehr entpersonalisiert. Man kennt kaum Akteure, vielleicht noch Frau von der Leyen, vielleicht noch ein, zwei Kommissare, aber dann hört es schon auf. Bei der Bundespolitik können Sie immer sagen, der Merz sagt das, der Habeck sagt jenes. Das geht bei europäischer Politik nicht so. Und deshalb war das immer schon das kleine Wunder im Bus, dass wir über europäische Politik gesprochen haben. Wir hatten auch mal einen Wettbewerb, weil uns es wichtig war, auch grundlegend zu erforschen zwischen Europa und Kommune. Und wir haben wissenschaftliche Arbeiten prämiert mit bis zu 5.000 Euro für die Untersuchung Kommune und Europa, also ein ganz breit gefasstes Themengebiet, wo wir gesagt haben, wir möchten jungen Wissenschaftlern helfen, dass sie hier sich mit beschäftigen. Und da sind wunderbare Werke rausgekommen, einige Promotionen, einige Masterarbeiten, auch Bachelorarbeiten, richtig gute. Und alle unsere Preisträger haben jetzt eine tolle europäische Karriere gemacht, die begegnen mir auch immer wieder. Und das finde ich spannend. Das ist aber eingeschlafen, dieser Wettbewerb, weil das war unglaublich viel zu lesen immer. Und da brauchen sie eine richtig gute Jury und vielleicht haben wir die ja bald mal wieder, dann können wir das auch wiederholen. Wir machen auch so ganz banale Dinge, die ihr ja vielleicht von der parteipolitischen Arbeit kennt, Infostände in Fußgängerzonen. Also wir hatten jetzt zweimal die Kaffeeape, da einmal aus Österreich, einmal aus Stuttgart. Und haben in Friedrichshafen in Ravensburg einfach Kaffee angeboten auf einen Kaffee. Mit einem Kaffee kommt man gut ins Gespräch und das hat auch gut funktioniert. Leider hat es hier ein bisschen arg geregnet, wurde dann aber besser und dann kamen auch die Menschen. Und es gibt weitere Aktionen, jetzt ganz aktuell für die Freunde von guten Podcasts und Freundinnen und Freunde, haben wir noch die Welle 20, Ringvorlesung der jungen europäischen Föderalisten, die haben das organisiert, über europapolitische Themen, ganz aktuell, kann man tolle Folgen nachhören. Das hat die Europa-Union auch mitfinanziert.
Und eine Vorlesung live sozusagen wird es auch noch geben am Donnerstag nach der Veröffentlichung des Podcasts. Also einfach nachschauen auf der Seite auch von der ZU, das heißt Ringvorlesung.
Schön.
Um die Idee der Europäischen Union zu verstehen, ist es sinnvoll, den Entstehungsprozess zu betrachten. Können Sie den etwas skizzieren?
Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig, weil das haben wir vergessen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen, dass wir es nicht überhöhen. Also das ist dieses einerseits, andererseits. Also ich glaube, dass wir heute eine Europäische Union haben, ist ein historischer Glücksfall. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und es war ein tolles Friedensprojekt für diesen Kontinent, der sich aus sich selber heraus geheilt hat von der Plage des Krieges. Aber ich glaube, wir müssen heute mehr erzählen und wir müssen den jungen Menschen auch mehr Möglichkeiten geben zu sagen, ich bin für dieses Projekt. Und wenn man zurückschaut, der Schumann-Plan kam 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. 8 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat man die Schlüsselindustrien, die man für einen Krieg braucht, nämlich Stahl, also Kohle, Stahl, Kohle, die Energie der damaligen Zeit, der Hauptenergieträger, vergemeinschaftet, also den Staaten entzogen und dann vergemeinschaftet. Das war großartig. Also stellen Sie sich vor, wir würden heute eine gemeinsame Politik machen für unsere Hauptenergieträger. Wir würden heute die Schlüsselindustrien zusammenlegen. Das wäre sicher irgendwas mit KI oder mit Elektromobilität und würden dann die Stärken stärken und die Schwächen hinter uns lassen. Das war damals revolutionär, wäre es heute vielleicht auch.
Dieser Vertrag war erstmal die Europäische Gemeinschaft für, oder diese Gemeinschaft war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
Genau.
Und dann wurde diese ja erweitert durch die römischen Verträge.
Genau, und zwar auch in recht kurzer Zeit, jetzt von 1953 bis 1957 war damals auch nicht so viel Zeit. Eine Legislatur, würde man heute sagen, und dann ist man weitergegangen, hat gesagt, wir gehen nicht nur auf diese 2 Schlüsselindustrien, sondern wir schaffen einen europäischen Wirtschaftsraum, aus dem dann später mal der Binnenmarkt wurde, also ein echter Wirtschaftsraum ohne jede Hindernisse, ohne alle Hindernisse. Und der tut uns hier in der Bodenseeregion, ganz konkret auch in Friedrichshafen, sehr, sehr gut. Darüber reden wir ja nachher.
So, und der zweite Vertrag war die Europäische Atomgemeinschaft, wo auch die zivile Nutzung der Atomkraft gemeinsam organisiert wurde. Und dann im Jahr 1965 wurden die 3 Verträge in der Europäischen Gemeinschaft vereint. Und es kamen mehr Mitgliedstaaten dazu. Und dann 1992 ist wirklich die Europäische Union entstanden. Können Sie da auch noch ein bisschen was dazu sagen?
Ha, ich bin ja als Zeitzeuge.
Stimmt.
92 bin ich 18 geworden. Ich glaube, wenn man das einfach aus der Perspektive ganz subjektiv sieht, hat man damals gemerkt, dass sich wirklich etwas tut. Also in den 80er Jahren gab es noch Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland. Also wenn man mal kurz nach Damüls zum Skifahren wollte, Fendertunnel Einröhre, immer Stau, erst Stau im Hin, dann Stau im Zurück. Es gibt Leute, die sind noch älter, die sagen, ja, ich kenne ja die Zeit noch ohne Tunnel überhaupt. Aber es gab dazu noch Grenze, Pass zeigen. Dann gab es eine andere Währung. Also diese Zeit, all das gab es davor, vor der Europäischen Union, bevor der Euro kam. Der wurde ja mit in Maastricht als Fundament angelegt. Und damals hat man gemerkt, jetzt tut sich was. Erst kam die deutsche Einheit und wir gingen fest davon aus, dass jetzt auch sehr zeitnah die echte europäische Einheit kommt. Die hat sich ja auch entwickelt, aber ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Wir haben mittlerweile 2004 die Osterweiterung erlebt, wo wir jetzt 20 Jahre feiern, das Jubiläum des Beitritts von 10 mittel- und osteuropäischen Ländern zur Europäischen Union. Aber das ist ein Projekt, da ist noch Potenzial drin und ich glaube, da kann Europa noch mehr.
Dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch später, um jetzt den Rahmen zu heute zu schließen. Der Vertrag von Lissabon war auf jeden Fall dann auch nochmal ein Meilenstein, wo die Grundrechtecharta beispielsweise beschlossen wurde und wo die EU eine Rechtspersönlichkeit wurde, das heißt mit anderen Ländern auf der Welt, zum Beispiel mit den USA, Verträge schließen konnte. Und dann im Jahr 2012 hat die EU auch den Friedensnobelpreis gewonnen als Friedensprojekt.
Ja, das vergisst man leicht, aber absolut berechtigt. Die Staaten der EU selbst hatten ja über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte kriegerische Auseinandersetzungen. Die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich, heute sind wir eng befreundet, wir sind ein gemeinsamer Motor, häufig zumindest, innerhalb der EU. Wir waren sogenannte Erbfeinde, also ein Krieg hat irgendwie den anderen gefühlt abgelöst. Meine Großeltern haben ihre Gliedmaßen in irgendwelchen Schlachten verloren, und zwar Generation für Generation. Und das beendet die EU. Das ist schon wunderbar. Man darf aber nicht vergessen, gerade auch aus Häfler-Sicht, unsere Partnerstadt, die Partnerstadt ist Sarajevo. Dort gibt es auch eine andere Geschichte. Also dort, wo Nationalismus unkontrolliert regiert, wo Stellvertreterkriege geführt werden, wo Chauvinismen unkontrolliert sind, wo es keine Rule of Law, also keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Dort gab es auch nach Gründung der EU immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen, auch mitten in Europa. Viele, viele Menschen sind gestorben in den Balkankriegen, und an die müssen wir denken, wenn wir wissen wollen, wie großartig das Friedensprojekt der Europäischen Union ist.
Da haben Sie recht. Können Sie kurz erläutern, für was die EU alles zuständig ist sozusagen? Oder was so die Aufgaben sind?
Ich möchte es ganz fokussiert machen, weil sonst wird es, glaube ich, auch zu raumgreifend und vielleicht auch langweilig. Ich glaube, die EU ist mittlerweile für die wirtschaftlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger in der EU absolut die maßgebende Ebene. Die Firmen, die Unternehmen haben mit der EU sicherlich den Hauptregulator. Und mit der gemeinsamen Währung haben wir auch jeden Tag im Portemonnaie EU. Wir haben an ein paar Stellen ein bisschen zu wenig EU, wie ich finde. Wir haben vorhin hier ein paar Bildchen gemalt, die man jetzt nicht sehen kann. Manchmal wird die EU so als mächtiges Drei-Säulen-Modell dargestellt. Und ich habe gesagt, ja, manchmal kommt mir das so vor, als ob die eine Säule oben nur noch Platz für einen Luftballon hätte, der zwar noch die Decke berührt, aber nicht wirklich trägt. Das ist im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Da könnte ich mir viel mehr EU vorstellen, als wir heute haben.
Und jetzt durch den Angriffskrieg in der Ukraine wird es auf jeden Fall auch nochmal sehr viel relevanter und durch die Entwicklung in den USA.
Und da haben wir überall Einstimmigkeit bei Sicherheitsfragen, bei außenpolitischen Fragen. Dort gilt, 27 Mitgliedstaaten müssen sagen, ja, so wollen wir es, sonst geschieht nichts. Und ich glaube nicht, dass wir als Europäerinnen und Europäer das über die nächsten Jahrzehnte durchhalten, weil Sie haben es gerade angesprochen. Ob die USA immer fest an unserer Seite sind, man weiß es nicht. Die Trump-Zeit hat gezeigt, das sind Fragezeichen gegeben. Wir haben systemische Rivalen, so nennen wir das zumindest auf deutscher und europäischer Ebene mit China. Da wird ein Mehr an Europa einfach Not tun.
Haben Sie noch weitere Bereiche, wo Sie sich mehr Europa wünschen?
Ich würde mir manchmal ein einfacheres Europa wünschen, ein Europa, das der Bürger und die Bürgerinnen und Bürger besser und schneller verstehen, also zum Beispiel bei der Regulatorik. Wir haben verschiedene Arten von Europarecht, also ganz, ganz viel, was in Brüssel entschieden wird, erkennen Sie nicht als europäisches Recht, weil es erst immer kompliziert in nationales Recht umgewandelt werden muss. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Europarecht sofort und für alle und überall in Europa gilt. Dann wäre es eine Verordnung, keine Richtlinie. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir öfter und häufiger den Weg der Verordnung gehen, damit die Menschen wissen, dieses Recht kommt jetzt auch aus Europa. Zum Beispiel die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Hm. Das sollte man direkt mit der EU verbinden, weil da haben sich viele Mitgliedstaaten dagegen gewehrt. Man hat andere Dinge, die in der Regulatorik dann oft zum Beispiel noch auf Landes- oder Bundesebene angepasst, manchmal sogar verschärft werden. Und dann heißt es wieder, ja, das war Europa. Und das finde ich alles nicht so konsequent, weil man dann nicht weiß, welche Ebene für etwas zuständig ist. Und ich glaube, wenn in einem föderalen System, wo es dann auch noch eine europäische Ebene gibt, keine klare Zuständigkeit gegeben ist, wird es für die Bürgerschaft unübersichtlich. Und das kann manchmal auch Demokratiefrust auslösen. Und deshalb wäre mir da mehr Klarheit manchmal enorm wichtig.
Also mehr Transparenz für uns Bürgerinnen und Bürger. In welchen Bereichen wirkt denn die Europäische Union und ihre Entscheidung auf unseren Alltag konkret ein?
Das kommt auf unseren Alltag an. Wenn ich Unternehmer bin, ganz anders wie zum Beispiel auf jemand, der gerade sein Studium macht oder auf einen Bürgermeister. Ganz allgemein gesprochen merken wir immer mehr Europa, zum Beispiel, wenn wir in ein Auto steigen. Die ganzen Sicherheitsstandards, die komplette Regulatorik in so einem Kraftwagen ist heute europäisch gegeben. Und das ist auch gut so. Durch die Vereinheitlichung kann Europa damit auch Standards setzen. Zum Beispiel, wo es Uneinigkeit gab und bevor wir Europa hatten, gab es die sogenannte Videokassette. Also ganz klassisch Magnetbänder, Aufnahmen von Filmen. Da haben die Japaner den Standard gesetzt mit VHS. Das war technisch nicht der beste Standard. Die europäischen Standards, und da gab es gleich verschiedene, einen deutschen, einen französischen und. Die haben sich nicht durchgesetzt, obwohl sie technisch besser waren, weil wir uns in der Vielzahl verzettelt haben. Die Europäische Union kann durch diese Einheitlichkeit, durch den einheitlichen Markt und durch die einheitliche Regulierung gute Standards setzen. Und das ist wichtig, die dann weltweit gelten. Das hilft auch unserer Industrie, unseren Unternehmen. Und ja, wo merkt sonst jemand, dass wir die EU haben? Ich würde sagen, schon morgens beim Zähneputzen. In ganz Europa können Sie aus dem Wasserhahn trinken, weil wir strenge Umweltauflagen haben, weil wir einen guten Verbraucherschutz kennen und weil das zum europäischen Lebensgefühl dazugehört, dass man sich auf Dinge verlassen möchte, wie zum Beispiel, was kommt aus meinem Wasserhahn und wohin geht mein Abwasser, dass das auch nicht einfach in die Umwelt läuft. Und das merken wir am Bodensee enorm. Wir haben einen sauberen See und wir haben sauberes Wasser aus unseren Wasserhähnen. Und da könnte man fast schon sagen, danke EU.
Umweltverschmutzung kennt ja auch keine Grenzen. Also was ein anderes Land macht oder sein Nachbarland, das wirkt ja gerade auch hier stark auf uns aus. Und das ist echt toll, wenn man dann gemeinsame Richtlinien und Regelungen hat.
Und da hatten wir gute Beispiele, wie es funktioniert hat. Die ganze Problematik von grenzüberschreitender Verschmutzung, sagen wir mal Waldsterben in den 80er Jahren, Ozonloch, da haben wir überall internationale Verträge gebraucht, wo die EU immer ein Spieler, ein Akteur war und auch Standards mitdefiniert hat. Und wir merken jetzt zum Beispiel beim globalen Phänomen des Klimawandels, da ist schon fast Europa ein Tick zu klein. Aber Europa kann zumindest mit Technologien glänzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, wir gehen auf jeden Weg, um diese Krise zu bekämpfen. Und wenn wir hier strenge Standards haben, dann löst es vielleicht auch Wettbewerb aus und Innovation. Wir werden auch technische Lösungen brauchen. Zum Beispiel besonders reine Motoren haben wir jetzt mit dem Elektromotor. Es geht aber noch viel, viel weiter bei der Stromerzeugung. Das sind die Chinesen auch ein harter Wettbewerber. Aber ganz, ganz viele Grundtechnologien kommen aus Europa. Gerade bei Wind, Vestas, Dänemark, große Anbieter. Siemens Gamesa mit tollen Windturbinen. Also da können die Europäer auch etwas vorweisen, weil wir ein großer Markt sind.
Und um konkrete Beispiele zu nennen, wie da zusammengearbeitet wird im Bereich Klimaschutz. Es gibt zum Beispiel den European Green Deal. Das ist das größte Klimagesetzesvorhaben der Welt. Dann haben wir einen verbindlichen Plan zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben das größte Emissionshandelssystem der Welt und auch verbindliche EU-Sektorziele. Und wie Sie schon ausgeführt haben, ist es natürlich sehr sinnvoll, in so einem großen Bereich, der eigentlich sogar global ist, natürlich zusammenzuarbeiten.
Ich finde es auch gut, was die EU dort mit dem Green Deal in den Grundzügen erreichen wollte. Und da gab es, und daran merken Sie es, dass ich unabhängig bin, durchaus auch große Kritik der Grünen Partei an dem Tempo. Wir werden es als EU mit der Gesetzgebung nicht vor 2050 schaffen, die Netto-Null bei den Emissionen zu erreichen. Aber wir werden bis 2030 nach Pareto-Prinzip schon einen Riesenschritt nehmen und haben da auch die Chance, alle Menschen oder möglichst viele Menschen bei der Transformation, bei der Veränderung mitzunehmen. Und das finde ich genauso wichtig, dass wir die Akzeptanz haben. Und deshalb muss man auch beim Ziel manchmal realistisch bleiben. Aber der Green Deal war in dieser Periode der Europäischen Kommission, also von der Leyen seit 2019, nicht sonderlich umstritten, sondern immer nur am Ende ging es um 5 Jahre hin, 5 Jahre her. Ich glaube, da muss sich die Europäische Union mal auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind nach Pareto-Prinzip, also mit was ist schnell wirksam, was hilft uns schnell, Emissionen zu reduzieren, auf einem echt guten Weg. Und ich würde mir wünschen, dass andere Volkswirtschaften und andere Regionen der Welt, die wesentlich mehr ausstoßen an CO2, auch diesen Weg gehen würden. Ich glaube, ein bisschen sind wir da schon Vorbild, aber die anderen müssen da noch aufschließen.
Da haben Sie recht. Jetzt bin ich ja Studentin. Inwiefern profitiere ich denn von der EU, würden Sie sagen?
Ich glaube allein schon, dass wir, auch wenn das nicht direkt die EU verhandelt hat, wir mittlerweile mit dem European ECTS-Punktesystem, also europäische Studien-Credit Points, mit dem Bologna-Prozess, dass man vergleichbare Abschlüsse hat, dass Sie morgen genauso gut in Paris, in Dublin oder in Amsterdam studieren können wie in Friedrichshafen oder Ravensburg. Und ich glaube, das ist schon ein Meilenstein gewesen. Genauso, dass man ihre Ausbildung unterstützt. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, nicht nur Studierende, sondern mit Erasmus Plus auch Azubis ermöglicht, ins Ausland zu gehen. Also bei uns, bei der Stadtverwaltung, gehen Azubis mit Erasmus Plus in europäisches Ausland. Wir geben Young Professionals, also jungen Berufstätigen, Gesellen oder im Meister-BAföG befindliche jungen Arbeitnehmern die Möglichkeit, auch ins Ausland zu gehen, das zu erleben. Und ich glaube, das ist wichtig. Es dreht sich also nicht nur um Studierende, sondern auch um alle jungen Menschen. Ich finde auch nett, dass es immer noch die Lotterie gibt, um Interrail-Tickets jedes Jahr, wo ein paar tausend Interrail-Tickets an alle europäischen Jugendlichen ausgelost werden. Durch Reisen kann man Europa kennenlernen.
Stimmt, ich habe auch eins gewonnen, tatsächlich.
Glückwunsch.
Ja, und dann geht's weiter zum Arbeiten normalerweise. Wie spielt man denn da die EU? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt mittlerweile einen europäischen Grundrechtsschutz. Es gibt mittlerweile auch Arbeitnehmerstandards. Es gibt Arbeitnehmerrechte, die Sie spüren. Also zum Beispiel, dass gewisse Mindeststandards nicht unterschritten werden dürfen, weil wir ja ein gemeinsamer Markt sind, zum Beispiel bei Dienstleistungen. Also wenn Sie als Schweizer, die ja über die bilateralen Verträge gleichgestellt sind, aber man muss klarer mit einem österreichischen Unternehmen in Friedrichshafen arbeiten, können Sie hier nicht Lohn dumpen, können Sie hier nicht Standards dumpen. Das ist auch europarechtlich vorgegeben. Gleichwohl möchte man aber, dass diese Firmen auch hier den Wettbewerb bereichern können. Und es kommt vor. Wir haben österreichische Baufirmen, die hier auch in Friedrichshafen Aufträge ausführen. Wir haben Dienstleister, die Aufträge ausführen. Und das geht auch in die andere Richtung. Es gibt Häfler-Firmen, die zum Beispiel überall in der Europäischen Union und darüber hinaus tätig sind. Und da merkt man auch als Arbeitnehmerin das Thema EU sehr wohl.
Und wenn man ein bisschen weitergeht, zum Beispiel auf die ZF, die ja eine riesengroße Industrie ist, inwiefern hat die denn auch Vorteile?
Ja, ich glaube, wenn die ZF, die in Friedrichshafen ja wirklich herausragend groß ist, die ZF, die Zahnradfabrik Friedrichshafen, hat unglaubliche Märkte in der EU und darüber hinaus. Das heißt, es sind Firmen auch wie Rolls-Royce Power Systems, die leben vom Export. Die brauchen offene Märkte, die brauchen Marktzugang. Die brauchen einen Player, der hinter ihnen steht, der einmal zur Not robust auf diesen Marktzugang hinweisen kann. Das kann ein kleines Land nicht mehr. Das kann nur noch die Europäische Union. Die kann auch, wie Sie vorhin gesagt haben, Handelsvereinbarungen schließen mit anderen Ländern, mit anderen Verbünden auch an Ländern. Und das wird getan. Und das hilft uns als enorm vom Export abhängige Region durch ZF, durch Rolls-Royce, durch viele andere Firmen, die hier in der Region sind. Vetter Pharma und, dass wir diese Marktzugänge haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen, die bei diesen Firmen arbeiten, auch wissen, dass die EU dafür sorgt, dass sie Marktzugang haben und nicht nur das Thema Verbrenner aus einseitig diskutieren. Da gäbe es viel für und wider. Das muss man auch kontrovers beleuchten dürfen. Aber Sie müssen grundlegend anerkennen, eine Europäische Union verschafft uns als Exportnation Deutschland, als Exportstadt Friedrichshafen, als Exportregion mit Ravensburg die Möglichkeit, in Märkte zu kommen, Da verdienen wir Geld, und zwar sehr viel. Und es soll auch so bleiben.
Ja, auch dadurch, dass Lieferketten so einfach sind durch die Verträge und dass es keine Zölle gibt an den Grenzen und normalerweise keine Grenzkontrollen. Und dadurch kann man einfach sehr viel schneller und produktiver arbeiten.
Das sind enorme Kostensenkungen, die dadurch ausgelöst wurden, schon vor mehreren Jahren. Und die jetzt fahrlässig mit einem Dexit, also einem deutschen Austritt aus der EU, wieder herbeizureden, das halte ich für fahrlässig. Das ist gegen unsere deutschen Interessen, das ist auch gegen die Interessen dieser Region. Und das muss man den Bürgerinnen und Bürgern sehr deutlich sagen. Ich habe immer mal wieder was an der Europäischen Union auszusetzen. Ich finde auch manche europäische Politik überzogen, die Regulierung zu weitgehend. Oder auch im Ergebnis von einzelnen Politiken vielleicht verfehlt. Wir haben einen partiellen, scharfen europäischen Naturschutz geschaffen. Da würde ich sagen, naja, also man muss in Brüssel nicht wissen, wie das Flurstück heißt, sondern man kann da ein bisschen mit größerer Entfernung und ungenauer drauf schauen. Sei es drum, kann man kritisieren. Aber ich würde nie und nimmer wegen einer Kritik im Detail das Große und Ganze in Abrede stellen. Und das tun einzelne Parteien in dieser Europawahl sehr deutlich. Sie stellen das Konstrukt Europäische Union an den Pranger, sagen, es wäre bürgerfern, es wäre undemokratisch und es würde uns Geld kosten. Und das ist falsch, vor allem Letzteres. Unser Wohlstand hängt an der Europäischen Union. Und deshalb werde ich da etwas leidenschaftlicher bei aller Kritik im Einzelfall. Und das muss in der Demokratie möglich sein, dass wir an einzelnen Punkten kritisch, kontrovers mit sogar gegenüberliegenden, vollkommen gegensätzlichen Aussagen diskutieren. Aber im Grundkonsens müssen wir uns einig sein, die Europäische Union tut Deutschland gut.
Was würde denn passieren, hätten wir keine Europäische Union mehr? Vielleicht ein paar Beispiele.
Die brauche ich mir gar nicht aus den Fingern saugen. Da können wir jetzt eine Gedankenreise über den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich machen. Sie brauchen als Deutsche jetzt dort wieder einen Reisepass. Der kostet Geld. Also bevor die Reise nach London überhaupt losgeht, gehen Sie jetzt aufs Rathaus und machen sich einen Reisepass. Dann fahren Sie in ein Land, wo Sie im Supermarkt andere Preise zahlen für importierte Güter. Sie fahren in ein Land, in dem Supermärkte über Wochen, Monate nicht alles liefern konnten. Sie fahren in ein Land, wo ganze Industrien eingehen, weil die Märkte wegbrechen. Sie fahren in ein Land, wo man den Fischern versprochen hat, jetzt wird alles gut, jetzt könnt ihr fangen, was ihr wollt. Wir machen's besser wie die EU. Und jetzt liegen die Boote im Hafen und die Fischer haben keine Jobs mehr. Sie fahren in ein Land, wo der Wohlstand messbar zurückging. Und zwar in einer Art und Weise, dass Menschen darunter leiden. Dass öffentliche Dienstleistungen dadurch schlechter bereitgestellt werden. Ein Land, das in der politischen Kultur und in der Diskussion immer polarisierter wird. Und das können Sie alles darauf zurückzuführen auf Austritt aus der EU. Und das macht mir Sorgen, dass so ein krasses, klares Beispiel uns nicht Warnung genug ist, denjenigen, die mit Dexit-Fantasien um die Ecke zu kommen, zu sagen, bitte stopp, wir wollen das nicht.
Und ein Bereich, den wir noch nicht erwähnt haben, ist auch der Mangel an Arbeitskräften, den wir in Großbritannien auch sehen. Und wir in Deutschland haben schon ohne Dexit einen großen Fachkräftemangel. Und wenn ich zum Beispiel an meine Oma denke, die ist im Altenheim und da sind sehr, sehr viele PflegerInnen mit Migrationshintergrund, wenn die alle wegfallen würden, weil es nicht mehr so einfach ist, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, dann haben wir ein ganz großes Problem.
Ja, ich glaube, wir haben in unserer Region eine große EU-Binnenmigration, also viele Leute aus Bulgarien, Rumänien kommen hierher, arbeiten in der Gastronomie, arbeiten in Services, in Dienstleistungen und, auch in der Pflege. Da müssen wir auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel hier anlocken, weil auch dort will gelebt werden. Auch dort haben Menschen in den Heimatländern Bedürfnisse. Aber wir sehen zum Beispiel am Beispiel Polen, wo wir eine enorm starke abwandernde Arbeitsmigration hatten. Also enorm viele Menschen aus Polen haben in anderen EU-Staaten gearbeitet. Mittlerweile hat sich der Markt dort so aufgebaut, wir haben fast ein polnisches Wirtschaftswunder, die haben sehr, sehr gute Wirtschaftswachstumsdaten und der polnische Arbeitsmarkt gibt genügend Möglichkeiten, auch wieder für Polen und Polen dort zu bleiben, teilweise auch zurückzukehren. Das heißt, da baut die EU auch vor Ort etwas auf. Also das ist keine Einbahnstraße, Das sind auch mal Pendelbewegungen. Und deshalb ist es insgesamt, also die EU lebt auch da davon, dass sie eine Win-Win-Situation erzeugt. Weil wenn das einseitig wäre, ja, warum würden dann einzelne Mitgliedstaaten dann in der EU bleiben? Ja. Und das ist wichtig, dass wir in Vielfalt geeint sind, aber auch viele Chancen bieten und dafür nur einen Rahmen setzen, aber auch noch für individuelles Unternehmertum, für wirklich die Umsetzung von guten Ideen eine Basis haben. Und dann haben wir ein prächtiges Europa.
Da haben Sie recht. Am 9.6. ist ja jetzt Europawahl. Das ist die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt nach Indien. Was wählen wir denn da bei der Europawahl?
Wir wählen das Europäische Parlament. Und was hier der Einzelne wählt, da haben wir das Wahlgeheimnis. Darüber reden wir nicht. Aber ich glaube, wir haben es jetzt im Gespräch ja auch ein bisschen herausgearbeitet. Man kann sich schon verwählen bei so einer Wahl. Also der Wahlzettel hat gefühlt einen Meter Länge, sind über 30 Parteien im Rennen. Man hat Auswahl ohne Ende. Man hat durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts keine 5%-Hürde mehr. Also auch kleine Parteien haben eine Chance. Aber ich würde jedem empfehlen, lest die Programme durch, guckt, was wurde bisher erreicht, wurde nur etwas erzählt oder wurde wirklich gearbeitet. Setzt euch mit den Profilen der Parteien auseinander und wählt vernünftig. Und für mich kommt nicht in Frage irgendeine Fantasie rund um Dexit oder Umwandlung der EU, Rückbau der EU zu unterstützen, weil das wird unserem Wohlstand, unserer Art, wie wir hier leben, nicht gut tun.
Um das nochmal deutlich zu machen, das ist im Unterschied zur Bundestagswahl oder zur Kommunalwahl, dass man eine Partei wählt und nicht eine Person.
Ja, wir haben Parteilisten und wir haben nur eine Stimme. Also ausgezählt in einer Kommune ist die Europawahl recht fix. Das ist die gute Nachricht für die, die es organisieren müssen. Dazu gehöre ich auch. Aber es ist eine enorm wichtige Wahl. Und ich würde mir von niemand einreden lassen, ach, wir haben so ein großes Demokratiedefizit. Darüber könnte man nämlich diskutieren auf europäischer Ebene. Ja, man könnte das Europäische Parlament weiter stärken. Ja, man könnte die Einstimmigkeit in ein paar Bereichen weiter reduzieren. Aber dazu brauchen wir erstmal ein demokratisches Parlament. Dazu brauchen wir Volksvertreter, die ein Mandat für mehr Europa haben. Und die können wir wählen. Das heißt, das haben wir in der Hand als Bürgerinnen und Bürger. Und das finde ich großartig.
Um das kurz zu erklären, was Sie gesagt haben mit dem Parlament. Das Parlament hat kein Initiativrecht, das EU-Parlament. Das heißt, es kann keine Gesetze vorschlagen, sondern nur darüber beraten und abstimmen. Das ist, was eben einige kritisieren, dass das Parlament gestärkt werden sollte.
Ich glaube, da müssen wir auch endlich hinkommen. Das hat historische Gründe, warum es kein Initiativrecht hat. Die Initiative liegt bei der Kommission. Das ist die europäische Regierung sozusagen, wenn man das vergleicht. Und da war so ein bisschen der Gedanke zu sagen, naja, die Regierung ist die wirklich, die Kommission ist die wirklich europäische Institution, die soll die Initiativen einem frei gewählten Parlament vorlegen. Die reden ja auch miteinander und die sind im Austausch. Also es gibt so mittelbare Möglichkeiten auch für eine Initiative über Entschließungsanträge und. Aber mehr Demokratie wagen kann man auch dringend Richtung Brüssel rufen.
Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, warum ist es wichtig, am 9. Juni oder davor per Briefwahl wählen zu gehen?
Weil wichtige Rahmenbedingungen einfach in Brüssel festgelegt werden. Also die Europäische Union hat nicht sonderlich viel budgetäre, also nicht sehr viel Geld zum Ausgeben. Sie nimmt nicht sehr viel Geld ein, sie gibt nicht so viel Geld aus. Jetzt kann man sagen, ja doch, das sind immerhin über 100 Milliarden Euro im Jahr. Aber das ist nicht mal ein Viertel vom Bundeshaushalt. Für viel, viel mehr Menschen, für viel, viel mehr Fläche. Die Europäische Union reguliert vor allem Märkte. Die Europäische Union kann Rahmen setzen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, wer mit welcher Programmatik welches Mandat im Parlament übernimmt und sagt, dafür stehe ich ein. Und da würde ich, da wiederhole ich mich genau hinschauen, weil diese Zuständigkeit im Binnenmarkt, was geht und was nicht geht, was die Standards sind. Und wir haben es ja vorhin von Umweltstandards gehabt, Verbraucherschutzstandards, auch von Arbeitssicherheit und zum Teil auch Sozialstandards. Das geschieht in Brüssel heutzutage und da muss man genau hingucken. Und das halte ich für brandgefährlich, wenn man sagt, ach, das interessiert mich nicht, da gehe ich nicht wählen. Wir haben in Baden-Württemberg eine Wahlbeteiligung, die ist hoch, weil wir die Kommunalwahl am gleichen Tag haben. Die ist auch sehr wichtig. Und ich würde sagen, wenn zwei wichtige Wahlen an einem Tag sind, dann sollte man der Demokratie diese Viertelstunde, halbe Stunde auch geben und kann danach noch viel anderes machen.
Da haben Sie recht. Und um die Frage auch noch selber zu beantworten, dadurch, dass in ganz Europa extremistische Kräfte immer stärker werden, geht es auch darum, wie sich Europa im globalen Wettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie aufstellt und wer in Zukunft im Europäischen Parlament den Ton angibt und wie viel Einfluss Russland bekommt und China. Und da ist es ganz wichtig, dass wir mit unserer Stimme dagegenhalten und für die Demokratie stehen.
Ja, und ich glaube, wenn man die Prognosen anschaut, wird es Länder geben, wo die Anzahl der Extremisten ansteigt. Dazu gehört auch Deutschland, wenn die Prognosen in Bezug auf einzelne Parteien stimmen sollten. Aber das haben ja wir in der Hand. Sie haben das richtig gesagt. Wir können wählen, was wir wollen.
Und da sind wir schon bei unserer Schlussfrage. Was gibt Ihnen Hoffnung?
Ich habe jeden Tag Hoffnung, sonst könnte ich gar nicht Politik machen. Ich glaube, es braucht zwei Grundbedingungen. Die müssen sehr, sehr fest sein bei jemand, der, egal ob in der Kommune, Land, Bund, Europa, Verantwortung trägt. Er muss Menschen mögen und er muss hoffnungsfroh sein. Er muss an eine Zukunft glauben und er muss auch daran glauben, dass es möglich ist, Menschen zu begeistern für Zukunft. Und alles, was mir Hoffnung gibt, ist leichter mit Europa zu machen. Und ich würde sehr, sehr deprimiert sein, wenn wir Europa rückbauen, wenn wir hier Dinge entwickeln lassen, die einfach ja weniger Europa und weniger Demokratie mit sich brächten.
Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie da waren, für Ihre wertvollen Gedanken. Und ich hoffe, wir werden noch ganz viel von Ihnen hören, Jan Friedrichshafen.
Es liegt an Ihnen. Auch an Ihnen. Danke, Frau Hensinger, für das angenehme Gespräch.
Gerne.
Das war Grün findet statt. Der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Wir freuen uns, wenn du am nächsten Sonntag, dem 2. Juni, wieder dabei bist.